Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, dem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja wohl einen Hype gerade hat im Trainingscamp. Wenn man das so lesen darf auf Twitter, da könnte man schon eine feuchte Box bekommen, würde ich mal behaupten. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache den ganzen Bums hier natürlich nicht alleine, sondern ich habe heute den feiernden Tobi wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Und auch der Micho ist wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo, hallo.
Und wer auch mit dabei ist, ist der Hitzi. Danke für deine Unterstützung bei Patreon. Wir wissen das sehr zu schätzen. Ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du uns da unterstützt. Und wenn ihr auch so ein cooler Dude oder so eine coole Dudin sein wollt, wie der Hitzi ein cooler Dude ist, dann geht einfach auf Patreon. Da kann man uns unterstützen. Das geht schon ab 2,50 Euro pro Monat, also weniger oder ungefähr so viel wie ein halber großer Cappuccino. Und das schon im Monat und nicht nur für, ich weiß nicht, wie schnell ihr einen großen Cappuccino trinkt. Das können bei mir auch mal 2 Stunden sein. Ja, der ist dann kalt, aber ich trinke ihn dann trotzdem. Wie gesagt, das geht da. Wenn ihr uns sonst unterstützen könnt, überall, wo es Podcasts gibt, abonnieren auf YouTube, den Daumen hoch und damit ist die Folge auch schon zu Ende. Nein, natürlich nicht. Danke, Hitzi, für deine Unterstützung. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. So. Und ja, was wir auch zu schätzen wissen, ist die ganze Coverage, die wir aus den Trainingscamps erfahren und die News und was aktuell so alles in die Dolphins, zu den Dolphins reingetragen wird. Auch reingetragen wurde, wir springen so ein bisschen jetzt gleich in die News rein, weil wir machen es quasi wie letzte Woche, beziehungsweise schauen wir, was die News so bereithalten. Und das sind unter anderem News zu den London Games. Tobi, London, ich meine, da haben wir uns ja gesehen, ich weiß es gar nicht mehr.
Fast vor 4 Jahren, 3,5. Ich meine, es wäre 2017 gewesen, aber ich bin mir nicht sicher.
Ja, okay, aber da haben wir uns auf jeden Fall getroffen. Und jetzt gibt es News zu den Spielen in London. Ich finde das alles so ein bisschen komisch, aber du kannst uns bestimmt Zahlen, Daten, Fakten geben.
Naja, Zahlen, Daten, Fakten ist erstmal generell ist die Anzahl der Tickets, die in den freien Verkauf kommen wird, das weiß man jetzt ziemlich genau, relativ klein, weil die ganzen Season-Ticket-Holder Vorkaufsrechte haben. Das sind einmal die Season-Ticket-Holder der Miami Dolphins, wenn jetzt einer aus Amerika rüberfliegen möchte und sich das angucken will, dann die Season-Ticket-Holder des Tottenham Stadiums, quasi die Fans der Spurs, die haben ein Vorkaufsrecht und erst dann Ende August, ich meine, es wäre an einem Mittwoch, meine ich, es wäre 27., 28. August, irgendwie sowas. Kann man aber noch mal genauer durchlesen. Es kann auch Donnerstag, der 26. sein. Erst werden dann die Resttickets in den freien Verkauf gehen. Das werden nicht gerade viele sein. Wie man weiß, ist das Tottenham Stadium, ja, ich glaube, mit, ich meine, um die 50.000 Zuschauer ausverkauft. Wembley hätte knapp um die, ich meine, 80.000, 85.000 damals reingelassen. Das sind also schon ziemlich wenige Tickets, die da in den freien Verkauf gehen. Aber alles das, was so mit der Covid-Situation, mit der Delta-Variante in England gerade so passiert, wird es vielleicht so sein, dass man als nicht Geimpfter, nicht Genesener oder nicht, warte mal, was war denn das dritte jetzt nochmal? Geimpft, getestet, genesen. Also getestet würde ich als kritisch sehen. Wer nicht geimpft ist und wer nicht eine überwundene Covid-Erkrankung hat, dürfte generell bei der Einreise schlechte Karten haben. Und bei der Wiedereinreise nach Deutschland, selbst wenn er dann nach London käme, würde er dann große Schwierigkeiten bekommen. Man weiß das ja nicht so genau, weil es noch 2 Monate sind, aber man muss davon ausgehen, dass man, wenn man die London Games besucht und danach wieder in Deutschland einreist, erstmal in Quarantäne geschickt wird. Da sollte man von ausgehen. Also, naja, das Ganze erstmal wertfrei. Vielleicht diskutieren wir das gleich nochmal genauer, aber das sind erstmal so die Fakten.
Du hast da tatsächlich eine Gruppe vergessen.
Ja.
Und zwar die Dauerkartenbesitzer des Wembley-Stadions.
Ja, richtig, genau, richtig. Die habe ich vergessen, tatsächlich.
Weil die haben auch nach noch, den,
genau, die haben richtig, auch noch ein Vollkommensrecht.
Zwischen den von dem Tottenham Stadium und also der New White Hart Lane, so heißt es, und dem offiziellen Verkauf haben die Dauerkartenbesitzer des Wembley-Stadions noch die Möglichkeit, Karten zu holen. Insgesamt fast die New White Hart Lane 62.062 Plätze.
Geht mal aufgrund der aktuellen politischen Situation und dem Verhalten von Boris Johnson davon aus, dass die auch die 62.000 voll machen wollen, zumindest.
Ja, also ich meine, in England scheißt man ja auf alles.
Ja.
Kann man gut finden, muss man aber nicht. Und ja, aber ich bin tatsächlich gespannt. Also dadurch, dass der Verkauf ja jetzt nochmal einen Monat nach hinten geht, sage ich mal, dann sind es ja, glaube ich, maximal noch 1,5 Monate. Ja, bis 1,5 Monate bis zum Spiel. Und da hat man dann ja, ich meine, dann hat man ja schon mal so, ja, so 2-3 Monate, wie sich das jetzt in England entwickelt hat, und dann kann man diese 1,5 Monate auch abschätzen. Ich sehe es aktuell für mich weniger, muss ich gestehen. Also ich würde super gerne, ich glaube, wir alle würden super gerne. Erstens muss man natürlich erstmal auch Karten bekommen, aber zweitens ist es ist super, super schwierig, jetzt es einzuschätzen. Und ich möchte da auch keine, weil ich habe keine Expertise dazu. Ich weiß nicht, wie sich sowas entwickeln kann. Ich sehe ja nur, wie sich diese Delta-Variante jetzt entwickelt. Und wenn es dann noch eine neue Variante gibt oder so, das kann ja auch sehr schnell passieren, offensichtlich. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe nur davon, also wie es jetzt so passiert ist halt. So auf einmal war das da und auf einmal war das schlimm. Dann muss man da auch drauf verzichten. Also meine Urlaubspläne dieses Jahr sind halt auch, also ich wollte ja vielleicht sogar in die USA oder so, ich habe mich jetzt komplett auf Eis gelegt, ja, weil was ich machen werde, Urlaub dieses Jahr, erstens, ich fahre nach Hause, in den Norden, in meiner Heimat, und fahre vielleicht an die Nordsee, und wenn ich dann meinen längeren Urlaub habe, so 2 Wochen oder so, fahre ich vielleicht mit einem Wohnmobil oder so einem Bulli irgendwie an der Nordsee lang, aber dann halt wirklich nur für mich oder mit ein Kumpel oder eine Freundin, mal gucken. Aber also wirklich nicht in irgendwelche großen Geschichten. Dafür habe ich zu viel Respekt vor der Sache an sich. Also das ist jetzt so meine sehr, sehr laienhafte Ansicht dazu.
Ich habe mich ja schon vor einiger Zeit dagegen entschieden. Also da will ich jetzt auch gar nicht mal den Stab über die Briten brechen oder sowas, weil man kann lang darüber diskutieren, ob die Inzidenzzahlen immer noch richtig sind. Aber es sieht wohl so aus, dass eine Impfung wohl doch ziemlich auch vor dieser Delta-Variante schützt, die also auch ziemlich eindämmt oder sowas. Aber wir sind halt einfach in Deutschland vom Impfrennen her bei weitem noch nicht so weit. Wir haben hier in Deutschland tatsächlich noch zu viele Impfverweigerer auch, so dass wir ganz klipp und klar sagen müssen, dass es hier in Deutschland relativ riskant ist, diese Variante auch einzuschleppen. Und deswegen heißt es nicht umsonst, jemand, der aus einem Virusvariantengebiet kommt, und dazu zählt England dann nun mal und wird es wahrscheinlich auch weiterhin zählen, kann sich nicht mal freitesten. Das heißt tatsächlich, dass jemand, der sehenden Auges nach England fährt, danach in Quarantäne muss. Und zum einen haben die einen Leute, ich meine, ich kann mir keinen Urlaub nehmen, aber die Leute, die Urlaub nehmen können, müssen dann halt eben damit rechnen, dass sie hier halt eben ihren Urlaub in Quarantäne verbringen. Auf der anderen Seite so Leute wie ich kann mir keinen Urlaub nehmen. Das heißt, wenn ich das sehenden Auges mache, dann habe ich, da ich ja bin tatsächlich Beamter, ich habe mit dienstrechtlichen Konsequenzen zu rechnen, weil ich halt sehenden Auges dem Staat halt nicht zur Verfügung stehe. für das Geld. Und da muss ich ganz einfach frühzeitig sagen, ich gebe dir recht, Rico, man kann es vielleicht in einem Monat oder sowas deutlich besser abschätzen. Aber ich muss jetzt schon sagen, nein, das Risiko ist mir zu groß. Ich muss jetzt schon planen. Und das sollte sich auch jeder andere dann dementsprechend überlegen, was für Konsequenzen das auf jeden Fall haben kann, wenn man das sehenden Auges tut. Denn vor Schadensersatzforderungen, rein theoretisch, und das sind ja Schadensersatzforderungen, die ein Arbeitgeber stellen kann, ist halt niemand gefeit. Und das ist der Grund, warum ich, und ich würde wirklich richtig gerne dahin, denn ich war beim letzten Mal, im Gegensatz zu euch, war ich schon nicht in London. Und ich habe mich tierisch darauf gefreut, auch endlich mal Rico zu sehen, also außerhalb von Fotos und Videoaufnahmen. Ne, so weiß ich ja, wie Rico aussieht. Und Tobi vielleicht nochmal wiederzusehen, den ich nicht in England, sondern in Deutschland getroffen habe. Aber das müssen wir jetzt wohl anscheinend doch irgendwann mal versuchen, aufs Privatleben sonst irgendwie zu verschieben.
Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich wäre tatsächlich, vielleicht wäre ich Freitag vorbeigekommen, aber dadurch, dass ein Kollege von mir, der gekündigt hat, gewisse Sachen tut, darf ihn leider nicht mehr besuchen und dementsprechend komme ich nicht an den Regionen vorbei. Das ist leider so. Und ja, London ist auch leider, die Situation ist leider so, wie sie aktuell ist. Und da schauen wir jetzt einfach, wie sich das weiterentwickelt. Ich meine, auch gelesen zu haben, dass ein paar Fluggesellschaften oder ist es nur eine sogar schon Flüge gecancelt hat teilweise.
Da sieht man auch. Das ist tatsächlich so. Mein Flug ist noch existent. Ich habe, glaube ich, bei British Airways gebucht, aber mit der Option, bis, glaube ich, 2 oder 3 Tage vorher kostenfrei zu stornieren. Ich gucke mir das alles an, aber die Lust ist mir auch so ein bisschen vergangen, muss ich ehrlich sagen.
Ne? Auch, ja, es ist halt schade.
Ja, das auf jeden Fall. Zumal auch die Briten, die britischen Dolphins-Fans ja sich ein Bein ausreißen, da ein gewisses Programm, auch ein internationales Programm auf die Beine zu stellen. Ne? Und wenn dann keiner oder wenige kommen könnten, das wäre natürlich richtig scheiße. Aber naja, die Gesundheit geht halt über alles und über vieles.
Korrekt. Und das dazu,
ich denke, Ticket ganz kurz dazu, es hat vielleicht auch was mit Verantwortung zu tun. Also ich sag mal so, meiner Meinung nach werden wir, das ist jetzt meine persönliche Meinung, werden wir zwar immer mit diesem Covid leben müssen, das heißt aber, je nachdem, wie das mit dem Impfen ist und so weiter, das ist eine schwere Erkrankung, das weiß ich auch, aber 100%ig schützen kann ich mich zum Beispiel nicht. Aber bei mir ist es zum Beispiel ganz klar so, wenn ich mich irgendwo anstecke, dann habe ich gar nicht mal so sehr Angst um mich und auch gar nicht mal so sehr unbedingt Angst um meine Angehörigen. Aber was ich mache, ist beruflich, ich bin direkt ein Superspreader. Ich sehe 500, 600 Leute am Tag, an die ich das weitergebe. Und das kann ich doch auch einfach nicht verantworten. Das finde ich, das sollte jeder an der Stelle halt eben auch überlegen.
Ja. Korrekt. Das soll jeder dann für sich entscheiden. Ich meine, ihr habt jetzt unsere Meinung. Wie wir jetzt damit aktuell umgehen, habt ihr gehört. Tut das, was ihr tun wollt. Ihr seid euer eigenes Glückes Schmied, aber ich zum Beispiel, meine Großeltern spielen auch eine Rolle, warum ich zum Beispiel sage, okay, ich setze mich weniger Gefahren aus, als ich vielleicht muss. Ich fahre zwar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit, aber auch da achte ich, dass ich nicht mit vielen Leuten in Kontakt komme, sofern möglich, und fahre halt sehr, sehr früh und meist tatsächlich auch sehr, sehr spät wieder. Also ich habe sehr, sehr lange Arbeitstage aktuell. Das habt ihr eh schon mitbekommen, glaube ich. Von daher, ja. Aber wollen wir nicht mal. Mitleid, bitte. Ja, ich wollte gerade sagen, wollen wir nicht so viel Mimimi hier machen? Mimimi gibt es nämlich bei den Dolphins auch genug. Ich würde sagen, wir gehen über die NFL-News allgemein hinweg. Wenn ihr tatsächlich Interesse an den ganzen NFL-News habt, gibt es so ein paar Geschichten. Bei den Colts ist so ein bisschen was dran. Carson Wentz ist verletzt und deren Guard ist auch verletzt. Und bei den New York Giants gab es eine richtige Keilerei im Training. Joe Judge ist richtig ausgerastet. Die durften deswegen 10 Millionen Sprints und Linienläufe machen und dazu noch 1 Million Push-Ups und wurden richtig rasiert von ihrem Trainer. Also da Gibt es genügend News oder wollt ihr darüber sprechen? Ich weiß es nicht. Ich stelle es euch frei, ja, wenn ihr über
Push-Ups. Themen
willst du über Push-Ups sprechen?
Ich frage mal.
Naja, also ich dachte jetzt entweder über das Thema an sich, was da passiert ist, beziehungsweise über das, was bei den Colts aktuell Phase ist.
Tatsächlich würde ich gerne was zu dem Thema bei den Giants, zu der Keilerei bei den Giants sagen.
Ja, just do it.
Ja, grundsätzlich kann das niemand in dem Teamsport gutheißen. Aber zum einen geht's da für viele um ihre Karriere, um ihr zukünftiges komplettes Leben, weil die zum Teil keine andere Chance haben. Das heißt, die stehen noch mal unter einem etwas anderen Druck. Das ist der eine Punkt, wobei die immer noch genug bekommen. Ja, ja, und es sollten Profis sein, richtig. Aber es sind Profis, die auf Aggressivität getrimmt werden. Also, wenn man das allein schon in deutschen Vereinen und nicht nur beim Football, auch bei anderen, ich sag mal, Kontakt oder, ja gut, jetzt nicht um die Kollision, aber Kontaktsportarten oder auch Kampfsportarten sieht oder sowas, da ist es schon beim Training eigentlich so, dass man sich richtig aufputscht, dass Aggressivität auch gefördert wird. Dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn das irgendwann mal eskaliert, weil das Fass, stehen alle unter gehörigem Dampf. Man tut noch eine richtig schöne Prise Druck dazu, putscht die auf und dann reicht ein Funke, um das Ganze zur Explosion zu bringen. Sollte es nicht, weil es Profis sind. Ja, deswegen passiert es auch nicht so häufig. Es passiert aber auch nicht so selten, wie man meint. Also ich glaube, in mindestens jeder Saisonvorbereitung gibt es einmal so eine Geschichte. Entweder zwischen einzelnen Spielern oder sogar Massenkeilerei im ganzen Team, weil das geht ja auch ruckzuck. Und das ist noch nicht mal böse gemeint. Ich glaube auch, dass sie sich schnell wieder in den Griff kriegen, auch untereinander, dass das den Teamgeist gar nicht so sehr beschädigt. Aber wie gesagt, man braucht sich nicht wundern. Wir haben es ja beim letzten Mal besprochen, was wirklich dramatisch ist, ist einfach, dass die Trainingszeit verloren geht. Deswegen Coaches da natürlich neben der Medien und der Außenwirkung ganz klar sagen, hey, wir haben nur eine begrenzte Zeit und was zählt sind Wiederholungen. Und im Endeffekt müssen wir wegen dieser Keilerei ein oder zwei Plays nachher aus unserem Playbook streichen, weil wir das nicht rechtzeitig hinbekommen. So. Das ist das eigentlich Dramatische. Aber wundern sollte sich keiner von uns darüber, oder?
Nein, also schon. Also, dass es halt so eskaliert ist, wie beschrieben auf Twitter. Also, ich habe jetzt auch keine Bilder gesehen, nur die verschiedenen Reports der einzelnen Journalisten. Und das war schon intens. Also, auch, dass sich die ganze Mannschaft prügelt. Daniel Jones als Quarterback mit seinem roten Non-Touch-Jersey dann unten lag auf diesem Haufen von 10 Millionen Fleischklöpsen. Ja, also das war halt, wo ich sage, das ist too much. So, das darf nicht passieren, nicht in dem Maße. Und das mal sich da einzelne Mannschaftskollegen auf die Fresse hauen wollen, das passiert. Das passiert ja in jeder Sportart. Ja, weil überall, wo Menschen auf Menschen treffen, da knallt's halt. Ja, über kurz oder lang. Also ich habe das auch schon erlebt, dass da im Training der ein oder andere dem anderen an die Gurgel gehen wollte, sowohl beim Football als beim Fußball. Von daher das schon, aber das ganze Team, no fucking way. Ist für mich ein bisschen zu viel. Und die Reaktion von Joe Judge war auch eindeutig. Ne? Also der ist richtig eskaliert. Einer der Journalisten schrieb, dass er noch nie einen Menschen so sauer gesehen habe wie Joe Judge in diesem Moment. Und das heißt halt schon einiges, denke ich. Gut. Weiß ich, Tobi, möchtest du da auch noch was zu sagen?
Nö, also ihr habt das schon relativ gut zusammengefasst. Es gibt halt die Hälfte der Mannschaft steht unter erheblichem Druck von den 90 Mann. Für die geht's um Vertrag oder Nicht-Vertrag. Klar, es ist ungewöhnlich, dass es alle sind oder dass es sehr viele sind, aber willst du dich dann in dem Moment raushalten? Da gibt's dann die Leute, die da beschwichtigen wollen, da gibt's die Leute, die dann mitmachen wollen und so weiter und so weiter. Und ich kann verstehen, dass die Coaches sauer sind, aber gerade auch bei den Joint Practices oder so hat man das ja jedes Jahr, dass es da durchaus mal im Camp oder in der Preseason Keilereien gibt. Also das scheint halt dazu zu gehören bei so einem hochemotionalen Sport und ja, mein Gott, ne? Solange sich keiner ernsthaft verletzt, ja mein Gott, dann ist es dann halt auch mal gut.
Gut. Und wir lassen es damit auch gut sein. Wir hoffen zumindest, dass sich die Dolphins nicht untereinander verprügeln. Wer auf jeden Fall bei einer Prügelei nicht mehr dabei wäre, wäre DJ Fluker. Der Kollege Schnürschuh ist ja letzte Woche, glaube ich, auf die IR gekommen, nach irgendwie ein, zwei Trainingseinheiten, nachdem er ja sein Physical nicht bestanden hat, beziehungsweise nicht sein Physical, sondern die Konditionstests, die Spieler machen müssen und dementsprechend erst auf der Player Unable to Perform List war und dann auf die IR gekommen ist und jetzt sogar von uns gecuttet wurde. Tobi, was da passiert?
Der junge Mann hat eine mittelschwere Verletzung, die ihn davon abhält, im August an Trainingseinheiten teilzunehmen. Und weil sein Rückstand dann gegenüber den anderen O-Linern zu groß wäre und B, um ihm auch die Möglichkeit zu geben, danach dann nochmal was anderes zu machen, hat man sich dann dazu entschieden, nachdem man gewisse Tests und gewisse Untersuchungen durchgeführt hat, ihn letzten Endes dann doch zu entlassen. Es hätte einfach viel zu lange gedauert mit der Recovery, als dass man ihn hätte behalten wollen und den Roster-Spot nicht neu hätte vergeben wollen. Ganz Business-Entscheidung.
Das ist natürlich ärgerlich für den Kollegen. Micho, wird uns das langfristig zurückschmeißen?
Ich glaube ehrlich gesagt sogar ja. Nicht, weil ich glaube, dass DJ Fluker der Unterschiedsspieler wäre oder so. Es ist halt ein Spieler mit Erfahrung, der für die zweite Reihe zumindest eine gewisse Baseline mitgebracht hätte, die wir, glaube ich, auch fest eingeplant hätten. Und gerade in der O-Line hilft es durchaus, da auch mal Optionen in der Hinterhand zu haben. Da kommen wir ja mit Sicherheit oder kommen wir ja wahrscheinlich noch mal zu. Und es fehlt einfach ein solider Backup, wirklich so der Backup und einer mit Erfahrung, der eventuell auch unsere jungen O-Liner ein bisschen in die Hand nehmen kann, den hier und da mal was zeigen kann, jetzt nicht der super Mentor ist oder sowas. Ja, aber er hat schon mal so zum Beispiel schon mal ein bisschen mehr Erfahrung in der NFL. Und von daher ist es auf jeden Fall nicht positiv. Auf der anderen Seite, sag ich mal, wenn man leistungsmäßig von ihm so überzeugt gewesen wäre, hätte man ihn natürlich trotz der Verletzung behalten. Und da sagt man ganz einfach, das lohnt sich nicht. Vermutlich denkt man, dass man so einen Spieler problemlos nochmal bekommt. Weiß ich nicht. Fluker lebt natürlich auch in gewissem Maß von seinem Namen. Ich weiß gar nicht, war der ein First-Round-Pick oder ein Second-Round-Pick? Jedenfalls finde ich, und ich kenne jetzt bestimmt nicht jeden O-Liner oder sowas in der NFL, sein Name war mir auch schon vor der Verpflichtung ein Begriff. Und wie gesagt, da fehlt einfach ein bisschen Backup-Erfahrung. Und auch ein bisschen Backup-Erfahrung heißt, dass wir schlechter geworden sind, zumindest im ersten Moment.
Als Ergänzung übrigens, ja, First-Round-Pick 2013, 11. Als Ergänzung.
Ja, das ist korrekt, dass er 11. war in seinem
Jahrgang.
Richtig. Hat letztes Jahr auch tatsächlich über 600 Snaps gespielt, davon knapp unter 600 in der O-Line. Definitiv ein Spieler, den man für den Kader hätte auf der Liste haben können, aber auch vermutlich eher einer für die zweite Reihe, wie du das schon richtig gesagt hast, Michael. War halt jetzt so ein bisschen auch im Ende seiner Karriere, war jetzt auch schon 30. Es ist jetzt für einen Quarterback vielleicht kein Alter, aber gerade für O-Liner natürlich, die dann schon, ich ging jetzt in sein 8. Jahr oder so tatsächlich. Also da wird's dann ja wirklich schon kritisch im 8. Jahr für viele O-Liner, wenn man, also die halt wirklich lange dabei waren, nach 8 Jahren bist du dann halt irgendwann auf und dadurch, dass er jetzt verletzt ist oder verletzt war und da nicht in dieser Form war, zeigt's einfach auch, dass der wird vermutlich irgendwann nochmal ein Team finden. Also er wird sich jetzt halt weiter fit machen und wird, denke ich, so nach Woche 2, 3, wenn so die ersten Verletzungen dann auch reinkommen, die man sich nicht wünscht, aber die kommen werden, dann wird er, denke ich, nochmal irgendwo eine Chance bekommen. Vielleicht auch sogar bei uns. Man weiß es nicht. So. Das ist die erste News. Die zweite News. Ja, was machen wir? Machen wir mit Xavier Howard weiter. Da kann Tobi gleich noch mal seine Meinung zu teilen, weil du warst ja letzte Woche leider nicht dabei. Da haben wir ausführlich über das Statement auch von Mr. Howard gesprochen. Da kannst du natürlich dann auch noch mal deinen Senf dazugeben, wenn du das möchtest. Die Entwicklung aktuell ist, dass wohl 5, 6, 7, 8 Teams angefragt haben. Also es wird wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Liga angefragt haben. Mehr als die Hälfte der Liga wird aber auch dann gesagt haben, nee, die Dolphins wollen wohl einen sehr, sehr hohen Preis. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Preis ein Premium-Starter plus ein First-Round-Pick ist, je nach Position und je nach Spieler. Und dazu, oder halt zwei First-Round-Picks plus X. Aber die zwei First-Round-Picks, denke ich, sind nicht verhandelbar. Beziehungsweise vielleicht auch ein First und dann Second und ein Third oder noch ein Fourth dazu. Es gibt ja so einige Sachen, die da jetzt dabei sein könnten, aber ich denke, dieser Preis wird mindestens von den Dolphins aufgerufen werden. Einige werden sagen, ja, nee, das ist ja viel zu viel, spinnen die Dolphins, was glauben die denn, wer sie sind? Andere werden sagen, das ist genau der richtige Preis, den man da aufrufen muss und der eigentlich auch bezahlt werden muss für so einen Spieler mit noch dem Vertrag, den er dann bekommen würde. Man würde es ihn natürlich verlängern. Da ist die Frage, zu welchen Konditionen macht man das? Weil er beschwert sich ja gar nicht über die Menge an Geld, sondern an den Garantien. Also nicht so einfach das Ganze. Tobi, du warst ja letzte Woche, wie gesagt, nicht dabei. Du kennst natürlich aber auch das Statement und was jetzt so passiert ist. Kannst ja einmal gerne deine Einschätzung zu der ganzen Situation an sich, zu dem Statement und wie es jetzt, wie du die aktuelle Situation so siehst.
Ja, das Statement, das von Howard, glaube auf seinem Instagram-Account kam, war zwangsläufig, aber maximal unglücklich, wenn nicht sogar dämlich. Er hat eine schwache Argumentationsposition, er hat eine schwache Ausgangssituation, weil er eben vor 2 Jahren den Vertrag unterschrieben hat und die Dolphins halt quasi die Zügel in der Hand haben. Deswegen musste er, wenn er denn weg will unbedingt, musste er irgendwas machen. Dieses Statement aber, jeder, der sich das durchgelesen hat, wird die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, weil da ja dem Vernehmen nach drin steht, ja, ich habe da einen Vertrag unterschrieben und wusste gar nicht, was drin steht. Ja, zum Teufel nochmal, warum unterschreibst du den Vertrag dann und merkst anderthalb Jahre später, oh, wollte ich ja so gar nicht unterschreiben. Also, wenn es nicht total und hemmungslos naiv war, verstehe ich A, den Berater nicht, dass der ihm so ein Statement da, also er wird es nicht alleine, hoffentlich nicht alleine aufgesetzt haben. Wenn er es alleine aufgesetzt hat, kann ihm der beste Berater nicht helfen, weil, er hat ja da indirekt auch Byron Jones an die Wand genagelt, so nach dem Motto, bin der beste Cornerback in meinem Team und werde aber nur als Zweitbester im eigenen Team bezahlt und ich müsste ja eigentlich viel mehr und viel besser und keine Ahnung. Was ich gut fand, war die Reaktion von Byron Jones, der hat das ganz professionell genommen und ist da überhaupt nicht drauf eingegangen. Aber ich glaube, Xavier Howard hat gemerkt, dass die Dolphins da gar nicht daran denken, da in irgendeiner Art und Weise ihn abzugeben. Ich gehe davon aus, dass auch Howard eigentlich gar nicht gehen will. Das ist so das, was man so zwischen den Zeilen bei den Pressekonferenzen liest. Coach Flores betont in jeder Pressekonferenz, wie gerne und wie wichtig und wie toll doch Xavier Howard für die Miami Dolphins ist. Und ich denke, es wird sich irgendein Kompromiss finden lassen, weil die Dolphins hart bleiben werden, was den Preis angeht. Xavier Howard an sich fast gar keine Möglichkeit hat, ohne auf Millionen von Dollar zu verzichten, einen Trade wirklich durchzuziehen. und das auch gar nicht in seinem Interesse ist, so wie wenn ich ihn so richtig verstanden habe, weil er ist ja ein vernünftiger Teammate und wenn er jetzt die Verletzung, die ob er jetzt so wirklich eine Verletzung hat oder nicht, die ihn vom Training abhält, aber er ist ja da und er ist ja Teil des Teams, fühlt sich auch noch als Teil des Teams, also es ist ja nicht so, dass er da Stunk macht und ich persönlich hoffe einfach, dass die sich da irgendwie noch kompromisstechnisch zusammensetzen und da eine Einigung finden. Wobei ich sagen muss, bei der Akte, die Xavier Howard so mit sich rumschleppt, sei es Verletzung, sei es den Stress rund um seinen ehemaligen Berater und dann hat er angeblich seine Freundin geschlagen und da waren ja so diversere, kleinere bis mittelgroße Skandale in den letzten 3 Jahren rund um Howard. Ich denke nicht, dass die Miami Dolphins ihm da eine hundertprozentige Garantie für das Gehalt von 2022 geben wollen. Da gehe ich mal jetzt nicht von aus. Und ich hoffe einfach, dass man sich nochmal vernünftig zusammensetzt und dann da zu einem Kompromiss kommt, mit dem alle Seiten zufrieden sein würde. Ich gehe zwar immer noch davon aus, dass man ihn vielleicht tradet, aber ich finde gleichzeitig auch gut, dass die Dolphins eben einen hohen Preis aufrufen, weil Howard, und das hat ja Micho und auch du, Rico, in der letzten Woche habt ihr das beide sehr gut nochmal zusammengelegt, er ist einfach verdammt wichtig für die Mannschaft und mit Xavier Howard steht da eine ganz andere Defense auf dem Platz, als sie das ohne ihn täte. Und mir würde jetzt auf Anhieb, würden mir maximal zwei, drei Spieler der in der gesamten Liga einfallen, die das annähernd ausgleichen könnten. Und ob es nun gerade die Spieler sind, die da in einen Trade involviert werden könnten, das wage ich zu bezweifeln.
Okay, danke erstmal für deine Einschätzung. Jetzt ist die Frage, wie würde eine Einigung von deiner Seite aus aussehen? Was wäre für beide Seiten fair, ohne das Gesicht zu verlieren? Ich denke, das ist so mit eine der wichtigsten Geschichten, weil du hast natürlich das Problem, wenn du dem jetzt nachgehst, stehst am Ende da und dann kommt jeder Spieler, der besser spielt, als sein Vertrag vielleicht ist und möchte mehr Geld oder was weiß ich. Wobei es da geht es ihm ja gar nicht drum angeblich. Und dann ist die zweite Frage, du hast gerade von so 2, 3 Spielern gesprochen. Für welche Spieler wären das denn so konkret einfach, wenn ich da mal ein bisschen nachbohren darf?
Um mal als Erste zu gehen, ich würde, und das habe ich ja auch vor Wochen schon gesagt, ich würde mit ihm eine gewisse Basis an Incentives aushandeln. Auf jeden Fall sollten das LTBEs sein, also likely to be earned, Dinge, die wahrscheinlich durch Xavier Howard erreicht werden könnten. Wie auch immer und mit welchen Statistiken auch immer man die festmacht, Anzahl der abgewehrten Pässe, Coverage Percentage oder sowas, daran kann man ja gewisse Boni auch dranhängen. Also von daher, da gibt es ja viele Möglichkeiten, die da, wie man sich das nicht schön rechnen, sondern wie man ihm da einen Vertrag geben kann, der zwar leistungsabhängig ist, aber der halt, wie gesagt, durch diese LTBEs relativ wahrscheinlich zu erreichen ist. So umgeht man die Tatsache, dass es zu 100% garantiert ist, sondern geht wahrscheinlich davon aus, dass es wahrscheinlich passiert. Nicht zu 100%, aber wahrscheinlich. Das als erste Frage. Und wenn du von mir Namen haben möchtest von Cornerbacks, die Howard zumindest gleich oder besser ersetzen könnte. Natürlich kommen wir dann an solchen Namen wie Gilmore, der jetzt aber leider etwas, ich glaube, der ist älter als Howard, der älter ist. Tre'Davious White zum Beispiel oder bei Jalen Ramsey so die Marlon Humphrey von Baltimore, die Kategorie. Also das ist schon die Premium-Kategorie der Cornerbacks. Und da wissen die Teams, die diese Cornerbacks unter Vertrag haben, schon selber, was sie da haben. Und an die wird man nicht rankommen. Und deswegen kann man bei einem Trade, wie auch immer der aussieht, aus Miami-Sicht, wenn man Spieler gegen Spieler tradet, gerade bei Cornerbacks, man wird einen Qualitätsverlust erleiden müssen. Das geht gar nicht anders. Also ich sehe keinen, der gleich gut oder besser ist als Xavier Howard, den Miami in irgendeinem Trade-Szenario kriegen könnte.
Ja, das vielleicht nicht, aber man könnte ja, wenn ich jetzt überlege, nächstes Jahr bei den Packers sieht's dann ein bisschen dürftig aus und vielleicht wollen die einen Mega-Umbruch machen und sagen sich, ja, vielleicht holen wir uns mehr Picks und dann würde Jair Alexander vielleicht frei werden. Wäre ja auch ein Spieler, der durchaus dann interessant wäre. Aber
nur wenn dazu du davon ausgehst, und das ist ja noch nicht der Fall, dass wir nächstes Jahr nicht doch einen neuen Quarterback brauchen und deswegen die Picks für einen Upgrade benötigen.
Und aber gut, nächstes Jahr haben wir eh nur einen.
Wobei du auch wieder davon ausgehen musst, dass Green Bay hat ja die Option des Vertrags für Jair Alexander für 2022 schon gezogen. Also der ist noch mindestens für 2 Jahre in Green Bay safe und die werden. Warum sollten die einen schlechteren Preis verlangen als das, was Miami für Howard haben möchte? Also ne, das
sage ich auch gar nicht.
Wird wahrscheinlich eher so sein, selbst wenn man den kriegen könnte, wovon ich nicht ausgehe, dann müsste man da auch drauflegen.
Ja, also natürlich, das schon, aber es war jetzt halt nur so, wo du dann halt, ich sag mal, nicht mehr wirklich viel drauflegen müsstest. So, das war jetzt nur gerade kurzer Ausflug.
Klar. Aber wenn du sagst, ne, Howard hat in den letzten 3 Jahren, ich glaube, ich weiß, 28 Interceptions oder so, irgendwie sowas, oder 25, und Jair Alexander hat 4. Also der hat zwar seine Stärken, aber der hat andere Stärken als die Xavier Howard hat. Und
ich wollte gerade sagen, Interceptions müssen jetzt nicht unbedingt das Hauptargument sein, ne?
Nee, aber der hat halt andere Stärken und dadurch, dass wir mit Byron Jones schon einen haben, der jetzt die Stärken eher nicht so in den Interceptions hat, ergänzen sich die beiden Howard und Jones ja schon relativ gut. Und wenn du dann 2 hast, die den Ball nicht vom gegnerischen Quarterback fangen können, ich weiß nicht, ob das nicht dazu führt, dass die Defense nicht mehr so gut ist, wie sie dann mit Howard wäre. Also ich bin da unentschlossen. Am liebsten hätte ich Howard. Ganz ehrlich. Ich hätte es am liebsten, wenn er verlängert.
Ja gut, das steht außer Frage. Aber ja, Micho, du warst ja letzte Woche, hattest du ja gesagt, dass du ziemlich sicher bist, dass er getradet wird. Ja. Bist du immer noch so sicher?
Ja, ich will es gar nicht jetzt mal groß in die Breite ziehen. Ich glaube tatsächlich immer noch, dass es jetzt eigentlich nur darum geht, bis man irgendwann den Preis kriegt. Ich glaube auch, dass das ist normal in so einem Fall, dass der Preis relativ hoch angesetzt wird und dass dann im Laufe der Zeit der Preis tatsächlich auch irgendwann sinken wird. Ich glaube, dass wir Howard für einen First Round und vielleicht irgendwo einen niedrigen Late Round Pick oder sowas tatsächlich letztendlich traden werden. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass wir noch einen anderen Spieler hatten und ich kann mich noch lebhaft ich kann mich noch lebhaft an unsere Diskussion erinnern, als wir Brian Flores geholt haben, wo ich so ein bisschen auch der Rufer im Walde war und gesagt habe, es wirft uns weit zurück und ich sehe kommen, dass wir hier viele Spieler nicht mehr spielen haben werden. Dann ging als erstes Minka Fitzpatrick und da hieß es ja, ja, ja. Und genau dieser Spieler hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Ich weiß gar nicht mehr wo, genau, ob das über Twitter war oder über Instagram oder bei irgendeinem Interview oder sowas. Aber ich hätte kotzen können, als ich dann nur gehört habe, von wegen, wie er dann sagte, ah, Xavien, mein alter Bruder, ich hab's ja schon immer gewusst, komm zu uns, wir können dich brauchen. Habe ich auch gedacht, so von wegen, ey, da schimpft das eine, der eine Esel den anderen Langohr. Hätte ich echt kotzen können, ne?
Ja, gut, aber vielleicht hat das
mich aufregen.
Irgendwo. Ja, gut, aber ich meine, bei Minka Fitzpatrick war ja auch die Mama einfach wichtig, ja, die da, ach, mein armer Sohn, der wird gar nicht so eingesetzt, wie er eingesetzt werden sollte. Das Gleiche hat sie dann ein Jahr später auch bei den Steelers geschrieben. Der Typ ist für mich nicht zurechnungsfähig, also was heißt nicht zurechnungsfähig, das ist für mich ein Schauspieler, das ist für mich kein Blender, weil er bringt die Leistung, er ist einer der Top-Safeties der Liga. Er ist für mich aber einfach ein Kiddo, der für sich selber spielt, der in einer guten Defense gut performt, ja. Herzlichen Glückwunsch, mit dem, was da vorne an Power los ist, musst du aber auch so performen. Und was die Steelers-Defense ist einfach genial und er ist ein genialer Teil dieser Steelers-Defense. Versteh mich nicht falsch. Er wird aber auch nicht mehr sportlichen Erfolg haben als bei den Dolphins. Vielleicht wäre bei den Dolphins nicht in den Pro Bowl oder hier wäre kein All-Pro gewesen. Keine Frage, das vielleicht nicht. Er wäre aber vielleicht auch dieses Jahr, hätten wir dieses Jahr mit Minka Fitzpatrick die Playoffs erreicht, so man weiß es nicht. Ja? Wir hätten Minka Fitzpatrick, wir hätten Bobby McCain vielleicht wieder in den Slot ziehen können. Das sind ja viele Geschichten, die da auch dranhängen. Ja, gar keine Frage. Aber Minka Fitzpatrick ist für mich so einfach so ein Lutscher. Das ist für mich einfach ein charakterloser Lutscher. Nichts anderes. Und da kann er noch so viel auf seinen Social-Media-Kanälen posten und hier und da. It's not gonna happen. Er will auch bezahlt werden. Und die Steelers stehen vor vielen Entscheidungen in den nächsten 2 Jahren. Die Steelers haben massiv Probleme, weil sie mit die schlechteste O-Line der Liga haben, weil sie Big Ben haben, der auch nicht schneller wird. Und die haben in den nächsten 2 Jahren haben sie verdammt viele Spieler, die sie selber gedraftet haben, die Verträge verlängert haben wollen. Und dann will Minka Fitzpatrick natürlich auch bezahlt werden. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Na? Also ich sehe auch nicht, dass die Steelers irgendwie Xavien Howard auf Dauer, also das sehe ich halt überhaupt nicht. Ich meine, natürlich, wenn sie uns dann ein paar First-Round-Picks jetzt während ihres Umbruchs in den Rachen schmeißen wollen, so go for it. Ja, aber also,
nee, ja, genau. Trotzdem hat mich das irgendwo angekotzt, weil es führt einem so vor Augen, was hätte sein können, so nach dem Motto. Und genau in dem Moment hätte man wieder, diese Meldung, die war unnötig für mich, die war so unnötig, da hat mich einfach nur, ja, traurig, sauer, wütend, wie auch immer. Ich mag sowas halt nicht. Punkt.
Ja, aber vor allem, das Thema jetzt, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen nachhaken. Das hat ja eigentlich nichts wirklich mit Brian Flores zu tun.
Nein, hat es keine Frage. Es war einfach nur, um aufgeholt zu werden, weil irgendwo, ich muss sagen, dass ich damals tatsächlich die Prognosen deutlich zu schwarz gesehen habe, die ich damals bei uns gesehen habe, muss ich auch ganz klar sagen. Aber ich habe damals halt gesagt, so von wegen, ja, wer weiß, dann geht Minka Fitzpatrick. Und wenn Minka Fitzpatrick geht, dann geht auch relativ bald Xavien Howard. Und jetzt kommt es so, zwar aus anderen Gründen, aber jetzt erfüllt sich irgendwie diese Prophezeiung. Und ich denke nur so von wegen, boah, nee, hätte jetzt nicht sein müssen. Und gerade, wo sich dann Minka Fitzpatrick nochmal gemeldet hat, habe ich gedacht so von wegen, nee, genau das hätte nicht sein müssen. Genau du hättest jetzt die Klappe halten sollen, Junge. Genau von dir wollte ich jetzt gerade nichts hören. Aber gut.
Ja, kann ich aber auch verstehen. Aber wie gesagt, für mich ist diese Situation um Minka Fitzpatrick, das ist halt einfach, also wie gesagt, er ist kein Blender, weil er einfach geniale Leistungen bringt. Das akzeptiere ich auch und das respektiere ich auch. Aber darüber hinaus hat er für mich immer noch sein Ego vor das des Teams gestellt. Und das sieht man auch. Er feiert jetzt die Steelers. Obwohl, wenn ich jetzt vergleichen müsste, die kommende Saison und ich sag mal die nächsten 3 Jahre, Steelers oder Dolphins, wer hat die besseren Prognosen, da würde ich schon eher in Richtung der Dolphins tendieren. Okay, jetzt kann man mir vorwerfen, dass ich vielleicht leicht parteiisch bin. Aber ich sehe unsere Offense einfach auf einem deutlich anderen Level. Und auch das hängt alles von Tua ab, logischerweise, und von der O-Line. Aber ich sehe uns da insgesamt auf einem besseren Level, weil wir einfach Defense vergleichbar gut, da gebe ich den Punkt vielleicht sogar den Steelers, aber in der Offense sind wir einfach deutlich besser. So, Punkt aus, fertig, und ab dafür, und dementsprechend ist das für mich halt, also Minka Fitzpatrick ist für mich ein guter NFL-Spieler und nicht mehr und nicht weniger. Das dazu, ja, und ich bin tatsächlich gespannt, weil also sonst Brian Flores hält sich ja immer bedeckt, aber das ist jetzt halt, wir haben den Off-Season Brian Flores, wir haben den In-Season Brian Flores, und hier sieht man halt tatsächlich, wie es eben nicht dieser, also natürlich immer noch dieser kalte Typ auf der Off-Season, so okay, wir brauchen dich nicht mehr, ciao mit V, du hast zwar noch 4 Jahre Vertrag, ciao mit V, aber deine Garantien sehen so und so aus. Ist halt so und fertig. Hier sieht man jetzt halt den Brian Flores, der einen Spieler unbedingt halten will. Ja, der jedes Mal auch betont, das ist wichtig, und es hat Byron Jones ja auch gesagt, ja, also jeder will ihn eigentlich halten. Sie sind jetzt in dieser Situation. Ich denke, dass die Leute, dass sie das hinkriegen werden zusammen, ohne dass einer der beiden Seiten sein Gesicht verliert, und wenn es am Ende so ist, dann ist es so. Ich denke, das wird maximal ein Sieg, eine Niederlage mehr oder weniger maximal ausmachen, wenn überhaupt. Und dann muss man einfach mal schauen, wie es am Ende ausgeht. So, Tobi, möchtest du noch dem etwas hinzufügen rund um die Situation um Xavier Howard?
Nein.
Nicht? Okay, gut. Dann, was habe ich hier denn noch auf meiner Liste, bevor wir die News aus dem Camp so ein bisschen durchgehen? Gab es eine nicht so erfreuliche News aus dem Camp, und zwar, wir hatten es am Anfang oder ja, am Anfang Teil der News, Covid-19 hat die Dolphins aktuell wieder erreicht, und zwar Gotze war es, oder?
Yep, der Titans
Gotze, ja, und Co-Offensive Coordinator.
Richtig, richtig.
Der wurde positiv auf Covid getestet. Und dementsprechend als Tight End Coach hatte er natürlich Meetings mit den Tight Ends. Deswegen sind Adam Shaheen, Mike Gesicki, ja, und einer noch.
Sethan Carter.
Ah, stimmt. Die drei müssen auch in Quarantäne. Ich weiß gar nicht, sie sind nicht positiv getestet, soweit ich das weiß. Aber das NFL-Protokoll schreibt vor, dass sie in Quarantäne müssen. Und zumindest bei Adam Shaheen weiß ich, dass da leider ein bisschen mehr auch dahinter steckt. Ich weiß nicht, Tobi. Bei den anderen war das jetzt irgendwie was, habe ich das richtig erzählt?
Ja, sie müssen sich ja negativ, sie müssen sich ja durch negative Tests wieder quasi freitesten, in Anführungszeichen. Aber das ist noch nicht passiert. Es ist bei einem anderen Dolphin etwas anders. Ich muss ja mal gucken.
Anderen Dolphin etwas anders, das ist natürlich.
Der ist schon der Lanel Coleman, der stand auf der COVID-19-Liste, wurde dann vor ein paar Tagen negativ, mehrmals hintereinander negativ getestet, und der durfte von dieser Liste wieder runter. Und Ross Reynolds, den Guard, den man zwischenzeitlich gesigned hatte, den hat man dann wieder entlassen, weil man wieder auf Lanel Coleman setzt. Und das wird bei den Tight Ends auch so sein. Man hat jetzt schon allein deswegen, weil man im Trainingscamp mit 3 Tight Ends weniger nicht mehr so viel machen kann, sich ein paar andere Tight Ends unter Vertrag genommen, die am Trainingsbetrieb teilnehmen, solange Carter, Shaheen und Gesicki auf dieser Liste stehen.
Okay, wollen wir auf die Personen eingehen, die wir jetzt gesigned haben?
Also dem Namen nach ja, aber mehr als Camp Buddies und in Klammern Aushilfs-Tight Ends, in Anführungszeichen, sind das nicht, weil gerade auch wenn man sich die Verträge der 3 Jungs anguckt, die da jetzt gerade auf der Covid-Liste stehen, es sind ja nun mal nicht Spieler, die relativ wenig verdienen, die eine relativ kleine Rolle bei den Dolphins haben. Gerade wenn ich an Gesicki denke oder an Carter, der ja fürs in erster Linie fürs Special Team geholt wurde. Also man kann schon davon ausgehen, wenn die negativ getestet werden und von der Liste wieder runtergehen, dann werden die anderen Jungs dann wieder entlassen werden. Ich kann ja mal die Namen von Gabe Holmes, Sal Canella und Khalif Jackson nennen. Aber ich denke, damit ist auch schon alles über die drei gesagt.
Das ist korrekt. Und was ich mit Adam Shaheen meinte, ist, dass, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, zumindest aus seinem Twitter-Feed, dass er einer dieser Personen ist, die jetzt, ich sag mal, Corona nicht ganz so ernst nehmen, die ja Masken nicht so gerne tragen. Und ich glaube auch nicht, dass er einer, also ich glaube, dass er einer der Spieler ist, die nicht geimpft sind. Das weiß ich jetzt gerade aber tatsächlich nicht. Tobi, weißt du das gerade?
Einmal nicht, zweimal, glaube ich. Ich meine, ich hätte das auf seinem Instagram-Account gelesen. Dass er die erste Impfung hat, aber die zweite nicht. Und dass er die auch nicht so ganz begeistert über die neuen Regelungen der NFL war, was so Impfungen und Nicht-Impfungen betrifft, sich dem aber fügt.
Immerhin.
Naja, was bleibt
dir? Respektiert ihr das? Wir können auch sagen,
naja, klar.
Leckt mich an den Tisch.
Na, er spielt ja nicht, machen. Er spielt ja nicht in Buffalo.
Ja, gut, das ist auch noch eine interessante Geschichte. Der Typ geht halt gar nicht. Aber gut, das dazu. Also, er ist jetzt zumindest geimpft, dann ist er bald sogar genesen. Und dann hoffen wir mal, dass das auch soweit passt, weil, ja, keine Ahnung, ist halt schwierig. Aber immerhin lässt er sich impfen, auch wenn er es vielleicht nicht muss, beziehungsweise nicht möchte, whatever. Also, das ist so ein bisschen, ja, ich finde es gut, dass er es macht, aber seine Einstellung dazu könnte ein bisschen besser sein. Die Covid-19-Geschichte könnte natürlich auch die Saison so ein bisschen beeinflussen. Ich meine, die Dolphins sind, ich glaube, jetzt auch bei über 95%, also gibt's weniger als 5 Spieler, die nicht geimpft sind. Soweit ich das, also ich weiß so, ob es inzwischen tatsächlich alle geimpft sind und alle Coaches auch. Da habe ich keinen Überblick, aber wir waren ja eines von, ich glaube, das erste oder das zweite Team, was über diese 85% drüber ist, die ja schon mal von der NFL gegeben sind. Und ja, ich meine, momentan ein Problem haben ja die Vikings, wo ja irgendwie nur 65% der Spieler jetzt geimpft sind. Und Mike Zimmer findet das auch gar nicht mal so witzig. Gut. Schauen wir einfach mal, wie sich das noch so ausgeht. Micho, was glaubst du denn, wie wird Covid-19 die NFL-Saison stark oder gar nicht oder kaum beeinflussen?
Ich glaube tatsächlich, es wird es immer noch beeinflussen. Das Problem in den USA ist ein ähnliches wie in Deutschland, nur noch extremer, nämlich die Geschichte mit der Impfung. Und dabei ging es mir auch letzte Saison schon nicht um Spieler, sondern tatsächlich um Zuschauer. Also ob die Spieler geimpft sind, ob die Spieler sich dann gegenseitig bei sich anstecken, ja, ist mir noch vergleichsweise egal. Aber diese Events, wo halt sich zig Leute anstecken, das weitergegeben werden, die sind halt relativer Mist. Und tatsächlich, auch das kann ich jetzt schon mal sagen, oder habe ich zumindest erfahren. Ich meine, ich bin kein Biologe, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es, je öfters ein Virus einfach übertragen wird, und zwar viel übertragen wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch wieder mutiert. Es also neue Varianten gibt. Ne? Und das ist das Problem bei den Sportevents. Das betrifft halt nicht nur Football, sondern auch alle anderen Sportevents. In dem Moment, wo Zuschauer zugelassen werden für größere Gruppen oder Zuschauer quasi Public Viewing oder irgendwelche Football-Partys zu Hause oder was auch immer feiern, also überall da, wo größere Menschenmengen zusammenkommen, ist die Wahrscheinlichkeit halt größer. Und je größer die Menschenmenge ist, desto größer ist sie auch. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus auftaucht, weitergegeben wird und man diese Superspreader-Events hat oder sowas. So, das ist erstmal die Grundlage. Das heißt, man könnte ja ganz schlicht und ergreifend sagen, okay, nur Geimpfte dürfen ins Stadion oder wir lassen immer noch keine Zuschauer zu oder was auch immer. Jetzt kommt aber das nächste Problem, dass in den USA, auch im Föderalstaat, allerdings haben die Länder da ja wesentlich mehr Macht. Ich bin nicht der große Politikkenner in den USA, was da das Regierungssystem angeht. Aber auf jeden Fall haben die Staaten da ja weitgehende Befugnisse und können auch tatsächlich einem Präsidenten das Leben absolut zur Hölle machen. Und da gibt's halt genug Staaten, die halt entweder tatsächlich immer noch einen gewissen Donald Trump oder sowas verherrlichen und deswegen alles Mögliche gegen die Regierung tun, oder aber die einfach aus den Zwängen, dass sie wiedergewählt werden wollen, halt immer auch irgendwie reagieren. Und deswegen wird es halt Staaten geben, die voll zulassen. Es wird Staaten geben, die nur Geimpfte zulassen. Es wird wahrscheinlich Staaten geben, wo die Teams niemanden reinlassen dürfen. Ich denke mal, in Kalifornien könnte ich mir gut vorstellen, dass das so ist oder so. So, und in dem Moment hat man schon so eine Art Wettbewerbsverzerrung, weil der Heimvorteil halt gerade nicht zu unterschätzen ist, wenn Publikum da ist, in meinen Augen. Und das ist der Einfluss, den Covid tatsächlich auf die neue Saison haben wird. Dass einzelne Spieler erkranken, glaube ich, wird jetzt auch nicht mehr viel schlimmer sein, als wenn die andere Krankheiten haben. Das Problem wird Quarantäne sein, aber sobald die geimpft werden, wird, glaube ich, auch das halbwegs, ja, sobald das alles durchgeimpft ist, wird auch das halbwegs normal verlaufen. Das heißt, das wird dann nicht mehr das Riesenproblem sein.
Okay, danke für deine Einschätzung. Und ja, ich denke auch, also schauen wir mal, wie sich's entwickelt. Und ich mache mir da weniger Gedanken allgemein drum, weil es, ja, ich kann mich da zwar den ganzen Tag mit beschäftigen, aber ich habe da wenig drin, wo ich sage, geil, das muss ich, da muss ich dabei sein. Ja. Gut, haben wir noch was, worüber ihr so sprechen möchtet, bevor wir so ein bisschen, was bisher im Camp passiert ist, also wir nehmen wieder Mittwoch auf, wir haben jetzt 21.25 Uhr, irgendwas, wo ihr sagt, darüber sollten wir sprechen. So sprechet jetzt.
Nee, oder ich bin nur schon völlig aufgedreht und völlig nervös, dass ich endlich die Eindrücke aus dem Trainingscamp, ich bin total gehypt.
Mach hin. Here we go.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das war Micho letzte Woche auch. Ja, Micho ist so einen richtigen Hype-Train gefahren.
Genau, ich sag immer noch so von wegen, oh, super, Camp.
Ja. Super, super. Okay. Wir fangen mal mit der, ich kann mir schon vorstellen, Tobi hat es wahrscheinlich schon gesehen. Und zwar ist heute was bei den Dolphins beim Training passiert, was nicht so positiv war. Ich rede jetzt nicht über die Interception von Javon Holland gegen Tua, sondern ein gewisser Vince Beagle hat einen Spieler in einem roten Jersey gehittet. So, und dieser Spieler in dem roten Jersey hieß halt Tua. Und wir alle kennen die Situation von Vince Beagle zu Tua. Beziehungsweise er ist einer der Spieler, die ein Bild von Watson gepostet haben in einer Dolphins-Uniform. Er ist, wenn man das richtig hat, Tobi, da musst du mir vielleicht nochmal unter die Arme greifen, aber er ist, glaube ich, einer der Spieler, die bei diesem ominösen Aguero-Artikel, wo er auf Spieler verwiesen hat, die sich gegen Tour aussprechen, da war er, glaube ich, auch einer der Spieler, die sich da geäußert haben. Ja, und jetzt hat er tatsächlich geschafft, Tua beim Training zu hitten und wurde direkt in die Kabine geschickt. Deswegen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe bis jetzt noch nicht gesehen, dass er vielleicht sogar gecuttet wird. Ich rechne aber fast damit, wenn ich ehrlich bin, nach der Aktion, weil wir aus seiner Position gut besetzen. Das wäre schade, tatsächlich, aber Micho, du hast ja selber gespielt und kannst das vielleicht nochmal so ein bisschen anders aus einem anderen Blickwinkel als die Theoretiker uns so ein bisschen erklären. Wie siehst du solche Sachen?
Wie soll ich die sehen? Also,
das frage ich dich.
Gib nur mal die klare Regel, den Quarterback packt man nicht an. Punkt. So, das hat er getan. Jetzt kann man sagen, Quarterbacks sind Pussys, warum darf man den Quarterback nicht anpacken oder sonst was? Es ist einfach eine goldene Regel. Und das Problem ist, dass Tua ja in dem Moment auch nicht damit rechnet. Und wenn man nicht damit rechnet, nicht die entsprechende Muskulatur angespannt hat, nicht ganz unter Spannung steht oder so, dann trifft einen sowas nochmal deutlich härter. So, ich sage auf der anderen Seite, sowas kann passieren. Ja, man denkt nicht drüber nach, Zeit ist eh relativ kurz und so weiter. Aber Vince Beagle ist ein Profi, es sollte eigentlich nicht passieren. Ich glaube nicht, dass es was mit dem Artikel oder sowas zu tun hatte. Und das, ich finde es jetzt auch nicht furchtbar dramatisch. Und ich fände es auch übertrieben, wenn man ihn wegen so einer Aktion cutten würde. Aber eine Strafe hat er verdient. Und normalerweise sollte die Strafe das Team entscheiden. Was weiß ich. Muss er sich nackig auf den Parkplatz stellen und irgendwelche Country-Songs trällern oder so. Irgendwie sowas hätte es bei uns damals gegeben als Strafe. Und sowas fände ich
dann auch angemessen. Das fände er sogar noch geil, glaube ich. Der Vince. ja, ich bin tatsächlich gespannt. Also, es kam jetzt noch nicht zu einem Dorf. Also ich denke. Okay. Ich denke, also nur zur Erklärung, bei Tobi ist gerade aber wahrscheinlich irgendwie die Bombe eingeschlagen. Ja, das Atomkraftwerk ist explodiert. wie in der Lindenstraße damals.
Ja, und so weiter. mein Sohn hat gerade die Cola-Kiste umgeschmissen. Warum auch immer.
Ja, der trinkt zu viel Cola. Der ist so hippelig.
Der ist auch schon so gehypt. Ja, genauso wie wir alle anderen auch.
Der hat gesagt, ich hätte die rote Cola-Kiste anstatt den im roten Jersey.
Ja, genau.
Finde ich gut. Ja, finde ich gut, dass er da gleich auf diesem Level drauf ist. So, jetzt muss ich mich mal kurz sammeln. Also, wir haben über Vince Beagle gesprochen, der den guten Tua gehittet hat. So, ich habe auch noch nichts gehört, dass irgendwas passiert sein soll mit ihm. Tobi, wie schätzt du die Situation ein, gerade mit dieser Vorgeschichte? Oder sagst du, diese Vorgeschichte ist eher inszeniert, anstatt dass es da wirklich eine gibt?
Also ich denke, dass die Vorgeschichte nichts mit der konkreten Situation zu tun haben dürfte. Ich hoffe das. Wenn sie das hätte, müsste man ihn natürlich sofort entlassen. Ob man ihn cuttet, weiß ich nicht. Aber wie Micho sagt, es ist die erste Regel, es ist die goldene Regel und es wird die Karten, die Vince Beagle zu einem Übergang ins 53er Roster vielleicht hatte, auf keinen Fall verbessern. Und ich denke, dass er sich in den nächsten Tagen sehr wird anstrengen und sehr wird steigern müssen, um eben Teil der Miami Dolphins zu bleiben, wenn es zu den Cuts kommt. Und das hat ihm sicherlich nicht geholfen. Alles andere würde ich als nicht so tragisch ansehen. Also es ist passiert, aber ob sie ihn deswegen gleich heute entlassen, weiß ich nicht. Glaub eher nicht.
Okay, gut. Dann will ich das jetzt auch nicht heißer kochen, als es gegessen wird. Beziehungsweise nicht heißer essen, als es gekocht wird. So heißt es richtig rum. Entschuldigt bitte. Ja, das ist tatsächlich eine unschöne Geschichte, aber es passiert. Ich bin gespannt. Ich denke, Vince Beagle wird einmal von Flores komplett durch den Fleischwolf gedreht und danach ist sowieso nicht mehr viel Leben drin. Ja, ich glaube, das ist unangenehmer, als gecuttet zu werden. Von Brian Flores einmal durch den Fleischwolf gedreht zu werden. So, das war die News zu Vince Beagle aus dem Camp. Jetzt gibt's ja das Camp. Tobi, du warst ja letzte Woche nicht dabei, deswegen darfst du jetzt mal so ein bisschen von dem, was du gehört hast, wie fühlst du dich bei dem, was aus dem Trainingscamp rauskommt? Was sind bisher so deine größten Takeaways aus der Berichterstattung, vielleicht aus den Videos, die du gesehen hast vom Camp? Gib uns doch mal deinen Einblick auf die aktuelle Lage der Dolphins Nation.
Also erstens, es ist Camp. Das sollte man sich vielleicht bei aller aufkommender Euphorie und bei allem Hype-Train und was da aus Amerika rüberschwappt, noch immer mal vergegenwärtigen. es ist noch keine Mannschaft Anfang August Super Bowl-Sieger geworden, sondern das passiert Ende Januar, Anfang Februar, sowas um den Dreh. Also es ist noch alles Training und es ist noch alles Übung und gut und schön. Aber was mir positiv auffällt und was ich festhalten muss, die Systeme oder die offensiven Spielzüge, die Miami im Trainingscamp einstudiert, sehen anders aus und lassen ein anderes Playbook vermuten als das, das wir letztes Jahr offensiv hatten. Das heißt, Tua versucht lange Pässe, ob er sie nun anbringt oder nicht. Tua zeigt sich selbstbewusst, Tua ist fit und Tua hat zumindest zu einem gewissen Teil, ob das jetzt daran liegt, dass die Secondary ohne Xavier Howard weiß Gott wie viel schlechter ist, sei mal dahingestellt, aber er hat sowas wie eine Connection oder sowas, was ich gesehen habe, sowas wie eine Verbindung zu gewissen Spielern aufgebaut, von denen man ausgehen könnte, dass sie im Wide Receiver Core des 53er Kaders stehen. Wenn ich sehe, wie sich Albert Wilson reinhängt zum Beispiel, dann sage ich, ja klar, muss der auch, damit er ins Roster kommt. Aber was man so hört, scheint er so mit der beste Wide Receiver bis jetzt gewesen zu sein bei den verschiedenen Sessions. Die Verbindung von Tua zu Wilson, zu Waddle, vor allen Dingen auch zu Waddle, der einen sehr guten Eindruck machen soll. Und von der Verletzung, wo da Omar Kelly vor 3 Wochen schon Panik geschoben hat, der würde irgendwie humpeln und man würde das sehen, scheint also nichts zu merken zu sein. Und er scheint anzudeuten, wozu er in der Lage sein kann. Immer alles in Anführungszeichen. Die O-Line wird munter durchgewürfelt. Man hat also jetzt kein festes System und keine 5 festen Spieler, sondern man ist noch auf der Suche nach der perfekten Kombination und jeder darf sich auf jeder Position quasi versuchen. Jesse Davis hat, glaube ich, jetzt in den letzten Tagen, glaube ich, 3 verschiedene Positionen gespielt und man rotiert das alles relativ gut durch, um eben die beste Formation finden zu können. Von daher, es hört sich alles sehr relativ gut an, aber bei manchen Beatwritern muss man natürlich wieder die Vorsicht walten lassen und sagen, nur mal halblang mit den jungen Pferden. Vor 2 Wochen hast du den Typen noch an die Wand genagelt, weil er in der Vorbereitung 5 Interceptions in einem Tag geworfen hat. Und jetzt ist er auf einmal der beste Quarterback, den du zu dem Zeitpunkt der Saisonvorbereitung je im Trainingscamp gesehen hast. Lieber Omar Kelly, du bist ganz schön himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt. Also die Range von dem, was der schreibt, die hätte ich auch gerne. Also das ging von minus 20 von wir brauchen unbedingt einen neuen Quarterback bis das ist der beste Quarterback, den ich je gesehen habe. Übertrieben gesagt, also da sollte man mal halblang machen. Es sieht alles relativ gut aus. Wir haben bis jetzt keine schweren Verletzungen. 3-mal auf Holz geklopft. So darf es gerne weitergehen, aber man sollte den Hype-Train wieder zurück ins Depot fahren.
Was hast du denn jetzt gegen Omar?
Ja? Wie gesagt, die Range ist mir ein bisschen zu extrem.
Ja, gut, er spricht es halt aus, wie es ist.
Natürlich, ne? Immer.
So, Micho, was hast du denn bis jetzt so mitbekommen von den Trainingscamps?
Wenn ich ehrlich bin, relativ wenig. Zum einen aus privaten Gründen, zum anderen, weil ich aber auch meistens die Trainingscamp nicht so verfolge, nicht ganz so. wahrscheinlich sagt ihr jetzt gleich, ich bin eine Spaßbremse oder so, aber ich halte halt von vielen der angeblichen Eindrücke da nichts. Also klar bekommt man mit, dass Albert Wilson einen guten Eindruck macht, klar bekommt man mit, dass Tua einen guten Eindruck macht und so weiter und so fort. Ich halte von diesen, den meisten dieser Eindrücke relativ wenig. Und ich bekomme das oft genug mit, dass, dass Spieler aus den, aus, oder wenn man so Trainingscamps generell verfolgt, dass Spieler in den Trainingscamps und in der Preseason richtig von sich reden machen. Zwei, drei von denen hat ja keiner was gehört und die meisten schaffen dann am Ende dran nicht mal mehr das Roster. Ich genieße sowas immer mit Vorsicht. Ich glaube auch, dass da nicht viel vom eigentlichen Playbook letztendlich zu sehen sein wird, wobei ich Tobi recht geben kann. Es würde mich sehr wundern, wenn wir nochmal dasselbe Spielsystem fahren würden. Wir haben immerhin wieder mal neue OCs. Das heißt, da muss sich was ändern. Viel schlimmer finde ich es halt, wenn Leute beim Trainingscamp tatsächlich zeigen, dass sie es nicht sind. Das heißt, wenn ihnen nicht mal hilft, dass alles schön und toll geredet wird. Und das sind vielmehr so die Sachen, auf die ich aufpasse. Das heißt, die Spieler, von denen man eigentlich erwarten müsste, dass man von ihnen was hört und wo man von ihnen noch gar nichts hört, das sind immer so die Sachen. Außerdem muss man ganz klar sagen, ich muss gewisse Leute da rausnehmen. Über O-Line wird in der Regel relativ wenig gesprochen, also nicht so häufig. Über Cornerbacks und über Wide Receiver und Quarterbacks wird relativ viel gesprochen. Über wen aber quasi gar nicht gesprochen wird, sind die Pass-Rusher. Warum? Weil sie ihre Aufgabe im Trainingscamp gar nicht erst erfüllen dürfen. Die nehme ich also da aus dem Ganzen so ein bisschen raus. Aber das ist das, worauf ich letztendlich beim Trainingscamp achte. Ne? Und ansonsten, freut es mich, dass es bisher keine Verletzungen, keine schwerwiegenden gibt. Das ist für mich eigentlich noch viel entscheidender. Und ansonsten ja. Trainingscamp. Ja, wie gesagt, ich verfolge es zwar mit einem Auge, glaube aber nicht, dass ich da großartig Schlüsse draus ziehe.
Okay, also einmal kurz noch, den Schwenk muss ich jetzt gerade machen, weil sonst vergesse ich es und ich würde es ganz gerne einfach sagen. Jordan Howard hatte ein Interview,
ja.
Also der Running Back, der letzte Saison bei uns gespielt hat. Und Shane Gailey hat diesem Spieler gesagt, schön, dass du da bist, aber eigentlich passt du gar nicht in unser System. So, das war, was Shane Gailey Jordan Howard gesagt haben, nachdem er in Miami ankam. So, jetzt ist natürlich, kann man sich so ein bisschen fragen, okay, das ist jetzt interessant. Aber Tobi, was hast du gedacht, als du es, ich weiß, du hast es wahrscheinlich gelesen, weil du vorher jetzt schon lachen musstest.
Ja, ich wusste, was kommt. Ich hatte das Video gesehen.
Ja, ich gebe mich auch mal ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Tobi, was hast du, als du das gehört hast, was hast du gedacht?
Ich hab ganz ehrlich bei mir gedacht, also entweder sie haben den alten Mann nicht in die Planung integriert, als sie den Spieler geholt haben, oder sie haben den Spieler unter anderen Voraussetzungen geholt, als Chen Gedi dann dachte, dass er das ist. Aber dann habe ich mir wieder gedacht, wenn man sich einen Spieler wie Howard holt, dann weiß man doch, was und wem man sich da holt. Und entweder man kann das Spielsystem darauf aufbauen und kann da Plays mit integrieren, die dem Spieler entgegenkommen, oder man lässt es, weil wenn ich einen Spieler habe, dem ich Heidengeld bezahle, viel Geld bezahle, in den ich viele Hoffnungen stecke, wo mir der OC quasi beim Ankommen schon sagt, ja, also tut mir leid, eigentlich kann ich dich für mein System nicht gebrauchen, dann muss ich mich allen Ernstes, muss ich mich ganz ehrlich fragen, wie da die Planungen ausgesehen haben, wer da nicht mit wem geredet hat und wer da mit wem von vornherein quasi dieses Urteil gesprochen hat, und das Zwangsläufige, dass wir dann Jordan Howard irgendwann entlassen haben, schon heraufbeschworen hat, weil das ist eher nicht so gut, sagen wir es mal so, wenn man Spieler neu holt und der OC, den man auch neu holt, diese Spieler eigentlich gar nicht gebrauchen kann, dann passt's da an der einen oder anderen Stelle nicht.
Okay, danke. Michael, jetzt hattest du so 2-3 Minuten, um drüber nachzudenken. Was ist denn so, was sagst du zu dieser Aussage?
Ja, ich bin jetzt ja kein absoluter Trane Gailey-Fan und gebe Tobi erstmal grundsätzlich recht, wenn man einen Spieler, also es geht nicht darum, das System krampfhaft durchzusetzen, sondern das System an die Spieler anzupassen. So, und das hätte man auch bei Jordan Howard tun müssen. Jordan Howard hat eine gewisse Qualität gehabt. Ich meine, wie war das? 5 Yards und 4 Touchdowns oder irgendwie sowas? Wir hatten noch die Frage im Force and One. Wisst ihr das noch? Irgendwie sowas war es auf jeden Fall. Sehr effektiv, der junge Mann.
Ja, ich glaube, insgesamt keine 50 Yards oder so in der gesamten Saison.
Jedenfalls ist es so, das, was Jordan Howard da getan hat, tut man einfach nicht. Das ist eine Rechtfertigung. Das ist Nachkarten. Das kommt in der NFL auch nicht gut an. Und ob das jetzt wirklich so war, wage ich fast mal zu bezweifeln dann. Oder ob er nicht einfach irgendwie was tun wollte, um sich zu rechtfertigen. Ich finde, diese Geschichte kennt halt nur Verlierer. Sowohl Jordan Howard als auch Trane Gailey kommen beide halt nicht gut weg. Beide haben auch nicht gerade mit Leistung überzeugt. So what? Lasse reden.
Ja, ich lasse sowieso reden, weil von mir lassen sich nicht den Mund verbieten.
Kannst den ja mal Prügel androhen, wenn sie sich den Mund halten.
Das könnte ich versuchen, stimmt, jetzt du sagst. Was tatsächlich, Michael, du hast gerade gesagt, von den O-Lines hört man relativ wenig. Und das ist auch so, aber tatsächlich, Omar Kelly hat sich einen Spieler rausgepickt. Ich sag mal, zwei O-Line-Spieler, die er besonders beobachtet. Einmal Solomon Kindley, der tatsächlich wohl, da gebe ich jetzt auch wenig drauf, aber es sei erwähnt, ja, mit dem Third Team trainiert. Also wirklich degradiert und nochmal degradiert wurde. Während aber Neto mit dem Second Team trainiert und er sich da durchaus ein riesiges Improvement vom ersten zum zweiten. Ja, jetzt, weil es ja unser International Buddy, also ähnlich wie Moritz Böhringer. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, weil er doch, also Solomon Kindley hat keinen einzigen First-Team-Rap gesehen, wenn ich soweit richtig informiert bin. Micho, du warst ja ziemlich begeistert von ihm und jetzt spielt er halt nicht die First-Team-Raps. Die Dolphins versuchen ziemlich viel bei den First-Team-Raps aus, er spielt aber nicht. Ist das schon ein Fingerzeig in Richtung der Saison?
Ja. Aber das war vorher auch schon klar. Also ja, ich bin von Solomon Kindley immer noch insofern begeistert, als dass ich ihn aus dem vorletzten Draft immer noch für einen der besten Guards halte. Ja, man muss dazu sagen, dass die Klasse der Guards relativ generell gesehen nicht besonders gut war. Solomon Kindley ist auf Dauer kein Quality Starter. Er ist ein guter Backup in meinen Augen. Und man weiß bei Solomon Kindley, was man an ihm hat, das hat man gesehen. Man weiß auch, welchen Sprung er machen kann. Hier diese Geschichte, dass Neto diesen Riesensprung gemacht hat, da gebe ich tatsächlich relativ wenig drauf. Dass Kindley Third String trainiert, ist vollkommen okay. Das ist wirklich in meinen Augen vollkommen okay. Das ist das, wo er tatsächlich dem Team auch weiterhelfen wird. Ich sehe bei denen, die wir in der O-Line haben, sehe ich ihn, glaube ich, ziemlich sicher auch im Roster. Es sei denn, da müssten zig Leute an ihm vorbeispringen. Das sehe ich halt irgendwo, Stand jetzt halt nicht. Ich sehe ihn aber auch nicht als denjenigen, der definitiv startet und die O-Line trägt oder sowas. Nee, also da, wo er dann steht, ist er dann vollkommen richtig und passt auch. Also von daher habe ich da, es ist ein Fingerzeig für die Saison, aber auch kein überraschender. Das sag selbst ich als einer, der von der Verpflichtung Kindlis begeistert war. Und auch immer noch sagt, das war eine gute Verpflichtung zu dem Zeitpunkt.
Ja. Okay, das war ja gut. Tobi, was möchtest du da noch ergänzen zu diesen beiden Personalien?
Naja, also wie ich schon gesagt habe, sie mischen die O-Line munter durch und dass er jetzt noch keine First-Team-Raps gesehen hat, sehe ich jetzt als nicht ganz so ganz so schlimm an, dass es schwer haben könnte, in die Starting Five der O-Line zu kommen, hatten wir ja schon mal angedacht und naja, es bleibt abzuwarten. Er hat noch Zeit zu überzeugen, aber wenn jetzt Hand auf Right Guard bliebe, man Eichenberg als linken Guard ziehen würde oder. Es gibt da ja Möglichkeiten ohne Ende. Klar, dann wird's für Kindley natürlich dementsprechend etwas schwerer. Und generell, es ist alles sehr viel individuell. Man liest von jedem der Beatwriter, dass jeder so ein bisschen so seine Favoriten hat oder so seine Spieler hat, auf die er oder sie besonders achten. Ich leg bei mir das Augenmerk immer darauf, wenn ich von vielen oder von allen das Gleiche höre, dann ist das mehr so Konsens. Aber wenn dann der ein oder andere sich da einen Spieler mehr oder weniger raussucht, dann gebe ich da nicht so viel drauf, ehrlich gesagt. Ja, und wir werden sehen, was es alles gibt. Und die ersten 35 bis 40 Plätze sind eh relativ safe. Und danach, man wird sehen.
Okay. Dann ist eine weitere interessante und denke eine Personalie, auf die man ein Auge werfen muss, unsere Center-Position. Und da ist es tatsächlich so, dass Matt Skura nicht die First-Team-Raps bekommt aktuell, sondern ich habe heute nichts anderes gelesen, das heißt, ich gehe auch davon aus, dass Michael Dieter aktuell auf Center die Nummer 1 ist, beziehungsweise als Nummer 1 momentan im Trainingscamp agiert. So, Michael Dieter hat letzte Saison quasi gesessen. Nach seiner Rookie-Saison, die jetzt nicht so überragend war, hat er eine Saison quasi ausgesetzt, beziehungsweise haben wir gelernt. Und jetzt spielt er zumindest auf einem Niveau, dass man sagt, okay, dem könnten wir uns vorstellen, auf Center zu stellen. Was mich natürlich sehr, sehr freut, dass der noch mal eine zweite Chance bekommt, weil ist ja unser eigener Pick sozusagen. Und wenn der es jetzt wirklich schafft, so nach dem Jahr Pause, also ja, Pause ist falsch, aber nach dem Jahr Lernen und das nicht in der Wettkampfpraxis, sondern neben dem Platz von den Spielern, die gespielt haben, zu lernen, gerade von Ted Karras letztes Jahr auch einfach zu lernen, das könnte ihn natürlich weitergebracht haben und jetzt in eine Position gebracht haben, wo er sagt, ja, hier bin ich und hier kommt auch keiner mehr an mir vorbei. Die Center-Position ist meine. Also jetzt, Tobi, jetzt hat Dieter letzte Saison nicht gespielt. Siehst du es wirklich als realistisch, dass Michael Dieter ein Center wird, der, ich sag mal, jetzt nicht überragend wird, aber zumindest durchschnittliches NFL-Niveau erreicht?
Er hat die Skills dafür und ich gehe davon aus, dass ihm das gelingen kann. Aber ich möchte mal einen Twitter-Tweet zitieren, den ich gelesen habe rund um die Situation um Dieter. Es wäre mir lieb, wenn ich lesen würde, dass Michael Dieter den Starting-Job als Center gewinnt. Nicht, dass ich lesen muss, dass Matt Skura den Starting-Job als Center verliert. Also das heißt, wenn Dieter besser performt als Skura und nicht Skura schlechter, dann bin ich schon zufrieden. Und wenn der bessere der beiden vor Tua steht, dann wird das schon solide werden.
Okay, Micho, wie wäre deine Einschätzung zu dieser Personalie?
Kann ich so ähnlich unterschreiben, wie also das, was Tobi gesagt hat. Ich habe Skua oder sehe Skua ja nicht wirklich als die Lösung unseres Center-Problems an, habe ihn noch nicht wirklich als Upgrade gesehen. Ich habe auch tatsächlich mitbekommen, auch schon vorher, dass Dieter wohl immer wieder in den Gedankenspielen zumindest drin war. Und ich halte es nur für fair, wenn man ihm nach einem Jahr Lernen zumindest die Chance gibt, zu zeigen, was er dazu gelernt hat und ob er dazu gelernt hat und ob er ein entsprechendes Proofment hat. Wir brauchen zumindest ein Backup auf Center. Und die Backups spielen halt eben auch gerade in der Saisonvorbereitung Und ich glaube nicht, dass er an Skrull vorbeikommt. Dafür hat man für Skrull eigentlich zu viel bezahlt. Da müsste er schon einen ziemlichen Leistungssprung gemacht haben. Weil ich glaube, wenn Dieter genauso gut wie Skrull performen würde, würde Skrull spielen und nicht Dieter. Und also bei Gleichstand, ich glaube, da hat Skrull einen Vorsprung. Von daher finde ich das vollkommen okay. Ich glaube tatsächlich nicht, dass er spielen wird. Würde es ihm aber wünschen und würde auch uns wünschen, dass wir da zumindest einen soliden Backup haben, der dann vielleicht auch bleibt, wenn wir endlich unsere 1A-Lösung holen und Skrull wieder weg ist.
Ja, das wäre natürlich eine wunderbare Möglichkeit. Eine Geschichte noch, Brandon Scarlett wird vielleicht nicht so viel etwas sagen, war nach Omar Kelly heute der Top-Performer mit 3 Sacks im Training. Sacks ist da jetzt mehr oder weniger mit Vorsicht zu genießen. Sack heißt, das ist die Person, die am nächsten am Quarterback ist und das Play abgepfiffen wird, weil es zu 99% in einem Sack geendet hätte. Also man geht dann davon aus, dass Tour sich da nicht hätte rauswinden können oder sowas. Wir wissen alle, dass das manchmal sehr frustrierend ist, dass man den Quarterback, auch wenn man dran ist, ihn nicht zu Boden bekommt. Deswegen sind 3 Sacks im Training da ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber das sollte zumindest noch gesagt sein, ha? Also dass ihr da was gehört habt. Jetzt eine Frage, bevor ich jetzt nochmal frage, ob ihr noch was habt. Eine Frage habe ich tatsächlich noch. Und zwar ist es so, dass ja immer wieder Spieler verletzt sind, aktuell auch bei den Dolphins. Also wir haben keine größeren Verletzungen. Aber zum Beispiel Will Fuller hat noch nicht einmal mittrainiert. Der wurde heute auf den Fahrrädern im Baptist Health Center, also dem neuen Trainingskomplex der Dolphins, gesehen. Da auf den Bikes Andrew Van Ginkel, glaube ich, auch. Devonta Parker hat mal nicht trainiert. Jetzt heute hat er, glaube ich, wieder mittrainiert. Xavier Howard ist ja ähnlich, wobei den würde ich da in dieser Situation etwas ausklammern. Gibt es da wirkliche Verletzungen? Oder, Micho, denkst du, dass man da irgendwo etwas vorschiebt, um gleich zu Beginn des Trainingcamps auch eine Belastungssteuerung zu implementieren? Also, dass Spieler nicht alle Trainingseinheiten mitmachen und man sagt, die sind verletzt, die dann halt so ein Day-Off sozusagen haben, also wo sie dann halt nur sehr leicht trainieren, beziehungsweise für sich und nicht in Kontakt trainieren.
Ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Also es ist beides. Ich glaube, jeder Footballer hat Wehwehchen. Ich glaube, jeder Profisportler hat Wehwehchen, weil es halt nun mal eine relativ vielfach auch sehr einseitige Belastung ist im Profisport. Also jeder von denen hat ein Wehwehchen. Und gerade die erfahrenen Spieler brauchen ja diese Basics im Prinzip gar nicht mehr unbedingt. Je erfahrener ein Spieler ist, desto eher geht es eher darum, Fitness aufzubauen und vielleicht eventuelle Wehwehchen halt eben auszukurieren, als darum von wegen das zum 10. Mal dieselbe Curl Route abzulaufen oder sowas. Ja. Gerade aus dem Grund spielen auch oftmals erfahrene Spieler oder trainieren erfahrene Spieler mehr für sich alleine. Das ist das eine. Und zum anderen macht man damit ja auch definitiv schon mal eine Art von Belastungssteuerung und und man gibt natürlich Spielern, die man sonst nicht so sieht, die Möglichkeit, sich im Training zu zeigen, die Spieler zu bewerten, die dann natürlich auch die Möglichkeit haben, mit Abwesenheit von den wirklichen Startern Plays zu zeigen, die dann von irgendwelchen Medienfuzzis gehypt werden. Also Win-Win-Situation für alle. Aber deswegen nochmal die Antwort auf deine Frage, ja.
Danke, danke, dass du es auch noch ausgeführt hast. Tobias.
Ja, bitte.
Wie siehst du das Thema? Also glaubst du wirklich, dass da ein bisschen mehr dahinter ist, wenn Spieler verletzt aussetzen, oder ist es reine Belastungssteuerung?
Ich hoffe doch, dass man das tut, weil das sind ja Grundlagen des Trainings, dass man da eine Belastungssteuerung macht. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass eine so professionelle Franchise wie die Miami Dolphins tätig ist. Bei Xavier Howard, das würde ich in Frage stellen, was da jetzt ist oder was da nicht ist. Ich denke, wenn er trainieren müsste, unbedingt trainieren müsste, könnte er. Aber wegen der ganzen Eventualitäten soll er sicherlich nicht da sich des Risikos aussetzen, da irgendeine Verletzung zum davon zu tragen. Und wenn er individuell trainiert oder wenn die einzelnen Spieler mal individuell trainieren, dann ist das in der Phase, in der die Spieler jetzt gerade sind, sicherlich okay. Klar, es ist nicht optimal, dass zum Beispiel Will Fuller noch nicht mit Tua trainiert hat, aber es ist auch noch ein bisschen Zeit und da würde ich mir noch keine Sorgen machen. Worüber man sich Sorgen machen würde, und da sind wir, da ziehen wir mal den Rahmen zum Anfang wieder. Wenn ein Spieler wie DJ Fluka jetzt 4 Wochen oder 4, 5 Wochen sicher ausfällt, dann ist das sicherlich schlecht und dann muss man da irgendwann eine Entscheidung treffen, dass es für den einfach keinen Sinn mehr macht, dann nachher noch mit einzusteigen, weil er so viel von dem verpasst, was die anderen Mitspieler bis dahin trainiert haben, dass seine Chancen relativ gering sein dürften. Von daher, ich denke, man wird ein relatives geringes Risiko fahren und selbst bei kleineren Verletzungen oder Wehwehchen, jeder hat ja, kennt das ja, wenn es mal zieht oder so, dann da vielleicht besser auf einen Tag des Trainings oder auf einen Tag Teamtraining verzichten und dann individuell was machen, als dass man dann hinterher 6 bis 8 Wochen Ausfall hat, das schwerer wiegt, nur weil er einmal mittrainiert hat.
Ja, also ich denke, also für mich ist auch Belastungssteuerung, beziehungsweise ja, bei den Howard-Geschichten ist halt eine andere Sache, aber darüber müssen wir jetzt nicht sprechen. So, jetzt sind wir quasi schon fast am Ende angekommen. Ich habe gerade noch was geguckt. Es sind nur noch 1,5 Wochen bis zum ersten Preseason-Game der Dolphins gegen die Bears. Wir sind genau, also wenn ihr das hört, am Freitag schon eine Woche, nee, dann ist Preseason. Dann jetzt am Freitag ist das erste, dann ist, ach, wenn die Folge raus ist, ist das Hall of Fame-Game schon vorbei.
Richtig. Das
stimmt. Es ist toll. Das ist toll. Endlich wieder Preseason. Endlich wieder Backups, die sich auf die Mütze geben.
Genau.
Na, aber Spaß beiseite. Also, Football Season ist in the making. Das heißt, es gibt nur noch eine Woche, wo wir nicht irgendwas zu einem Spiel sagen können oder sagen. Und dann sind wir wieder in der Preseason. Dann sind wir in der Preseason. Nice. I fucking love it. Aber ihr Matze, keine Sorge, wir werden uns auch noch um die Medizinthemen kümmern. Das ist jetzt diese Woche noch zu kurz gekommen. Vielleicht versuchen wir es für nächste Woche tatsächlich, uns mal auf die Fahne zu schreiben, da so ein paar Sachen rauszusuchen. Jetzt haben wir ja noch mal eine Woche Vorbereitungszeit. Ne, Jungs, denkt noch mal bitte dran. Ja. Aber ihr da draußen, wenn ihr Fragen noch habt zur Offseason, zum Trainingscamp, was geht da ab? Wie trainieren die? Keine Ahnung, wie ist was einzuschätzen? Irgendwelche Sachen, wo ihr was gehört habt oder was ihr wissen wollt? Fragt uns das einfach. Wir werden uns dann damit auseinandersetzen. Noch haben wir die Zeit. Noch sind wir nicht in der Saison. Tobi sucht so langsam die ganzen Gäste schon mal wieder raus für die neue Saison. Also auch da draußen.
Ja, ich werde es versuchen.
Fans der anderen Franchises, wir werden euch verfolgen und euch in diesen Podcast reindrängen und euch zu euren Teams befragen. Es gibt kein Entkommen und kein Erbarmen. Ja, die Dolphins kommen, ob ihr wollt oder nicht. So, das dazu. Ja, dann, Mensch, ich sehe gar keine 2 vorne. Ist ja unglaublich. Habt ihr denn noch was? Tobi, hast du noch etwas? Micho, hast du noch etwas,
worüber
du
unbedingt reden möchtest? Ich habe leider noch was.
Okay.
Und leider ist gerade in einer der Facebook-Gruppen, in denen ich mich so rumtreibe, gerade auch in den Ami-Gruppen rausgekommen, es wird kein Tailgating am Hard Rock Stadium geben. Weder bei den Dolphins-Spielen noch bei den University of Miami spielen, noch bei anderen Hard Rock Stadium Events. Also da wird es leider auch in nächster Zeit kein Tailgating geben, so wie man das von früher her kennt und wie man es eigentlich als unverzichtbaren Teil eines Footballspiels in den USA oder in anderen Regionen der Welt kennen und schätzen gelernt hat. Das ist leider so, dass das nicht stattfindet aufgrund der aktuellen Covid-Situation.
Okay. Ja, aber ist ja verantwortungsbewusst, das so zu
machen. Ja, also
ich hatte gerade schon halben Herzstillstand, als du anfängst.
Ja, es geht nur ums Tailgating, also noch ist die Saison nicht abgesagt.
Ja, ich habe nämlich Twitter aktualisiert.
Ja.
Und da kam ein PF, also von Pro Football Talk, ein Artikel und der geht über Deshaun Watson. Und ich habe nur dieses Bild von Deshaun Watson. Ich so, what the fuck? Was ist jetzt passiert? Nein, jetzt ist nichts passiert, aber es ging nur um Deshaun Watson und dass er leicht verletzt ist, aber bei Quarterback Meetings mitmacht. Also ich war kurz geschockt, Tobi.
Aber zu Deshaun Watson nur mal so, sie haben ihn letztens auch als Wide Receiver aufgestellt. Also der macht wohl bei den Texans da irgendwie mit, aber jeder kennt das Bild von dem großartigen Jay Cutler, der auch mal als Wide Receiver aufgestellt wurde. Also es scheint da mehr oder weniger deutlich zu werden, dass der nicht mehr für Houston spielt, sondern da irgendwie nur anwesend ist, weil er anwesend sein muss.
Na, schauen wir mal. Aber gut, das soll uns nicht weiter stören. Micho, jetzt hatte Tobi noch ein Thema. Hast du denn auch noch ein Thema, was du ansprechen möchtest?
Ja, nein, eigentlich nicht. Wir haben über das ganze Training gesprochen. Ich habe jetzt mehr als einmal gesagt, von wegen alles mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, wir sollten uns so langsam alle wieder auf die Saison freuen. Denn das muss man auch ganz klar sagen, den Unkenrufen zum Trotz hat es die NFL ja im letzten Jahr hinbekommen, im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten, eine vernünftige Saison auf die Beine zu stellen. Ich gehe davon aus, dass sie es auf irgendeine Art und Weise auch diese Saison wieder schaffen werden. Und von daher, lasset die Vorfreude so langsam beginnen. Ich meine eine Sache noch. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist es sogar das zweite Preseason-Spiel. Eins der Preseason-Spiele wird auf jeden Fall landesweit übertragen und ist damit auch hier in Deutschland über NFL Network, also DAZN, zu empfangen. Auch frei zu empfangen von den Preseason-Spielen. Ich weiß nicht mehr genau, welches das war. Vielleicht, Tobi, du bist ja immer besser informiert. Weißt du noch, welches?
Ich meine auch, dass es das zweite wäre und auch das dritte zumindest in Teilen durchaus eine Coverage erfährt, also von den internationalen Medien her. Das hatte ich gelesen, dass es die beiden Spiele betrifft, die auf jeden Fall auch in Deutschland frei empfangbar wären.
Und ja, das war das, was ich soweit sagen wollte. Und ja, das war's. Ja.
Wunderbar.
Darf ich noch was dann sagen?
Ja.
An die Bekloppten unter euch, die diverse Hüte und was weiß ich nicht was alles sammeln. Seit heute gibt's auch die NFL Sideline Hats der Miami Dolphins zu erwerben. Also wer sich einen dieser drei verschiedenen Sorten der 2021er Kollektion einverleiben möchte, die sind ab jetzt dann zu haben. Wie auch immer. Ich kenne mindestens einen, der schon drei bestellt hat.
Okay, gut. Also
der Vorsitzende der Miami Dolphins Germany e.V. mit seinen 40 bis 50 verschiedenen Miami Dolphins Cappies, ich denke, der wird die Bestellung schon fertig haben.
Oh gut,
na, Grüße an Dirk übrigens. Kann man auch mal so
wundervoll
machen. Ne?
Wundervoll, ja. Gut, dementsprechend mache ich jetzt aber den Deckel drauf. Ja? Ich nehme den Hut sozusagen. Ich sage, ja, ich weiß, der war schon nicht schlecht. Einfach, ja, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein darf hier und das so ein bisschen mitmoderieren darf. Es war mir eine Ehre, es hat mir Spaß gemacht. Danke. Und ja, wenn ihr da draußen auch so viel Spaß hattet, dann sagt uns das so einfach bitte. Und wenn ihr uns da unterstützen wollt, dann könnt ihr das überall da tun, wo es Podcasts gibt. Also uns einfach abonnieren, auf den Abo-Button klicken. Auf Apple Podcasts vielleicht eine Zusammenfassung, hätte ich fast gesagt. Eine Bewertung posten oder uns einfach so bewerten. Das wäre ganz wundervoll. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Auf YouTube einfach abonnieren und den Daumen hoch bei den Videos machen. Das hilft uns auch schon weiter. Und einfach auch kommentieren. Ne? Kommentiert einfach, haut die Sachen raus. Wir treten mit euch gerne in Kontakt, reden mit euch. Ja, also wenn ihr da irgendwas habt und sagt, hey, yo, hier so, bam, 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 bam. Also nicht, dass das ihr eh schon bei Twitter macht, ja. Aber wenn ihr nur auf YouTube und geil auf Twitter unterwegs seid, was ich verstehen kann, dann haut einfach einen raus. Und wenn ihr sagt, hier, boah, nee, ich spare mir einen Cappuccino im Monat, einen großen Cappuccino, dann könnt ihr euch für die Hälfte 2 Snickers und einen Twix kaufen. Oder Peanut Butter Cups von Reese oder eine Tüte M&Ms, ja. Für die andere Hälfte könnt ihr uns aber auch schon bei Patreon abonnieren. Das geht schon ab 2,50 Euro pro Monat, also ein halber großer Cappuccino. Und geht natürlich mehr, geht immer, aber wir freuen uns über jeden, der einfach dabei ist. Und danke nochmal an Hitzi, geiler Typ einfach. Danke, dass du dabei bist, wir freuen uns sehr. Und damit bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up!